Liebe Gemeinde, dieses Lied, das führt uns schon ganz gut in die Predigt und in den Gedanken, der uns beschäftigt in der Predigt, wenn du uns lässt, Felix. Genau, man darf einfach ein bisschen mit ihm spazieren gehen, wenn man möchte. Dann, vielleicht hat er das lieber, dann kann er ein bisschen Leute angucken und so. Genau. Ich möchte mit Ihnen heute in der Predigt einer einzigen Frage nur nachgehen. Und es ist eine sehr grundlegende und spannende und wichtige Frage. Und eine, die uns vor allem immer dann vor Augen gestellt wird, wenn wir auch so ein neugeborenes Kind wie jetzt den Felix vor uns haben. Die Frage, die auch jetzt im Lied schon gerade ein bisschen angeklungen ist, die Kernfrage der Predigt heute lautet, wer entscheidet eigentlich darüber, ob jemand leben darf? Wer entscheidet eigentlich darüber, dass der Felix leben darf? Ich meine, es ist natürlich einfach. Seine Eltern spielen da eine ganz wesentliche Rolle. Mann und Frau braucht es, dass Eltern, zumindest auf natürlichem Wege, auch zur Welt kommen können. Und ich finde es nach wie vor eine geniale Schöpfungsidee Gottes, dass er sagt, ich stelle euch nicht nur Menschen hin, die ich schaffe, sondern ich beteilige euch daran. Mann und Frau werden daran beteiligt, wenn Gott Leben erschafft. Das allein ist ja schon was Geniales, dass Gott das macht, dass er uns mit hineinnimmt in seinen Schöpfungsprozess, dass Mutter und Vater gibt. Aber es wäre jetzt ein bisschen kurz zu glauben, dass Mutter und Vater entscheiden, dass ein Kind leben darf. Natürlich haben sie ihren Beitrag geleistet, aber entscheiden, dass er leben darf, da spielen noch so viele andere Einflüsse eine Rolle. Es gibt so viele Möglichkeiten, die es noch verhindern, dass Kinder entstehen. Manchmal macht man es ja heutzutage sogar ganz bewusst. Man kann ganz bewusst verhüten, dass ein Kind entsteht, aber umgekehrt machen, wenn man sich eins wünscht, das kann man eben nicht. Das zeigt uns, dass wir es nicht selber sind, die darüber entscheiden, ob ein Kind leben darf. Und selbst wenn es biologisch geklappt hat, dann spielen neben dem Paar selber noch so viele andere Einflüsse eine Rolle, die mitentscheiden wollen, ob ein Leben möglich wird. In unserem Predigtext beispielsweise ist es auch so, auf ziemlich harte Weise, wie ich finde. Wir gehen jetzt mal zurück, weit zurück, durch viele Jahrtausende, nach Ägypten. Dort war der Josef mit seinen Brüdern. Und seit Josef mit seinen Brüdern dort war, wohnt ein Volk von Israeliten in Ägypten. Aber die Zeit von Josef liegt schon einige Zeit zurück. Er und seine Brüder leben schon lange nicht mehr. Und der neue Pharao, der weiß nicht mal mehr, wer Josef überhaupt war. So unbekannt geworden ist er schon. Der neue Pharao, der sieht nur die Ausländer, die da in seinem Land wohnen, die Israeliten, die, die mal als Flüchtlinge in sein Land gekommen sind und die sich dann auch gut integriert haben in Ägypten, die da mitarbeiten. Aber der Pharao, dieser neue, der hat so leicht rassistische Züge. Und so plagt er dieses Volk der Israeliten, die da bei ihm wohnen, mit schweren Diensten, die machen müssen, schweren Arbeiten, Lasten, die er ihnen auferlegt. Hilft aber nichts, denn das Volk wird immer größer. Das Volk, das in seinem Land wohnt. Und weil es nichts hilft, greift er zu drastischen Mitteln. Und da lesen wir jetzt mal, was im 2. Mose 1 ab Vers 15 steht. Und der Pharao von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der Pharao von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der Pharao von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber seine Töchter lasst leben. Liebe Gemeinde, das, was der Pharao da macht, das ist klassische Selektion. Das ist so ähnlich wie im Dritten Reich sortiert worden ist. Da wird einfach entschieden von oben herunter, wer leben darf und wer nicht leben darf. Weil der Herrscher meint, er darf das als Instrument seiner Politik einsetzen, er darf mitentscheiden, wer lebt und wer nicht. Der Pharao entscheidet aus politischen Gründen. Das ist ungefähr so, wie es heutzutage in China passiert, wo man auch aus politischen Gründen sagt, oh je, wir müssen die Größe des Volkes eindämmen, deshalb bitte nur noch ein Kind kriegen oder jetzt seit kurzem zwei. Aber es trifft es noch nicht so ganz. Ich konstruiere mal einen Vergleich, der es vielleicht noch ein bisschen besser trifft, wie das der Pharao macht. Es wäre so, wie wenn man jetzt von der Bundesregierung aus Berlin gesagt kriegen würde, so, bayerische Menschen gibt es jetzt genug. Das bevölkerungsreichste Land in unserer Republik, das macht sowieso immer Probleme. Die schießen immer irgendwie seitlich rein. Jetzt gewinnen sie auch noch gegen den VfB und das ist einfach viel zu viel. Also ab sofort werden keine bayerischen Jungs mehr geboren. So ungefähr, das hört sich verrückt an, gell? Aber so ungefähr hat der Pharao das damals entschieden. Hat einfach über das Leben von Menschen aus einer bestimmten Volksgruppe aus innenpolitischen Gründen mitentschieden. Bloß die Hebammen, die machen nicht mit. Schifra und Pua und vielleicht noch viele, die da mitgemacht haben. Was sind das für mutige Frauen? Es ist wirklich beeindruckend, finde ich, was die machen. Die stellen sich gegen den Willen vom Pharao und sagen einfach, nö, wir machen das nicht. Und zwar, weil wir uns an dem orientieren, was Gott will und nicht an dem, was der Pharao will. Dem Pharao steht es nämlich nicht zu, dass er sich einmischt, über das Leben zu entscheiden. Das übersteigt seine Kompetenzen, denn Gott ist dafür zuständig, Leben zu gewähren oder nicht zu gewähren. Das ist der Grund für ihren Ungehorsam. Und es ist ganz schön mutig, was die damals gemacht haben. Denn wenn sie sich so dem Pharao entgegenstellen, dann müssen sie um ihr eigenes Leben fürchten. Also es hat ihnen schon was gekostet. Deshalb präsentieren sie dem Pharao auch diese Ausrede. Ja, die hebräischen Frauen, die sind viel stärker und haben schon geboren, bis wir kommen. Ist ja eigentlich nicht richtig. Ist ja eigentlich gelogen. Aber Gott unterstützt es offenbar. Das ist der Grund, dass sie die Kinder am Leben lassen, weil sie Gott mehr fürchten als den Pharao. Und das heißt, auch wenn der Pharao das Leben der Jungs nicht für lebenswürdig hält, Gott hält es für würdig. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei unserer Frage, wer mitentscheidet über das Leben, die Würde des Menschen, dass einer würdig ist zu leben, wer entscheidet es eigentlich? Die Würde des Menschen, wer gibt mir die eigentlich? Ich gebe mir die nicht selber, die Lebenswürde. Ich weiß, dass gerade in diesen Tagen viel von der Würde die Rede ist. Viele sprechen schnell von der Menschenwürde, wenn es ums Leben, wenn den Beginn des Lebens geht oder das Ende des Lebens, ums Sterben, weil da hat man ein Argument, dem kann man eigentlich kaum widersprechen. Steht ja in unserem Grundgesetz ganz am Anfang, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und was soll man dann dagegen sagen, wenn man mit der Würde argumentiert? Aber meistens geht es da eigentlich gar nicht um die Lebenswürde, meistens geht es da um eine Lebensqualität, die beschrieben wird, oder um ein Leben, das dieser Würde vielleicht bestmöglich entspricht. Aber um die Würde selber geht es eigentlich nicht. Die Würde zu leben, die hat jeder Mensch, jeder von uns. Und zwar solange er lebt, auch wenn sein Leben ein Leiden geworden ist und wenn es schwer geworden ist, dann hat er trotzdem noch die Würde, weil Gott ihm die Würde gibt. Er gibt sie uns. Und nicht mal ich selber kann sie mir geben und auch nicht nehmen. Oder sie auch nur antasten. Da stimmt es, was im Grundgesetz steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht nur, man soll sie nicht antasten, sondern da steht, man kann sie nicht antasten, weil sie von Gott gegeben ist, weil sie da ist, weil der Mensch sie hat, die Würde des Menschen. Am Freitag hat der Bundestag das beschlossen, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass Sterbehilfe verboten sein soll bei uns in Deutschland und dass es auch bestraft wird, bis auf ein paar wenige Ausnahmefälle. Und das ist grundsätzlich mal eine gute Entscheidung, weil sie gegen alle, die sagen, ein Leben, das in Leiden stattfindet, ist unwürdiges Leben, weil sie da dagegen spricht und sagt, nein, auch ein Leben mit Schmerzen ist ein Leben in Würde, weil nämlich Gott diese Würde diesem Leben gibt, auch dem schmerzvollen Leben noch. Gott hat diese Würde ins Leben hineingelegt, auch wenn es nicht leicht ist. Und genauso ist auch mit dem Leben von behinderten Kindern und von ungeplanten Kindern. Die sind auch würdig zu leben, weil Gott ihnen die Würde ins Leben gelegt hat und nicht jemand anderes. Es fällt uns nicht erst heute so ein bisschen schwer, das anzunehmen, dass Gott das will, dass Gott allein über das Leben entscheidet. Es gab schon früher in der Antike bei den Griechen und Römern eine Sitte, dass der Vater des Kindes mitentscheiden darf, ob das Kind lebt oder nicht. Ein römischer Vater, der hatte das Recht, der konnte seinem Kind das Leben verweigern, denn er hat allein bestimmt, ob das Kind leben soll. Wenn es die Hebamme ihm gebracht hat, hat sie es ihm vor die Füße gelegt und hat der Vater entschieden, entweder er nimmt es und stellt es auf die Beine. Das heißt, es gehört zur Familie, es gehört zur Gesellschaft, er ist dann auch verantwortlich für dieses Kind. Das Kind soll leben. Wenn er es nicht nimmt, dann hat die Hebamme das Kind wieder mitgenommen und dann hat man es an einen Ort gebracht, den Avenitischen Hügel, Da stand auch so eine Säule, die man Milchsäule nannte. Und dort hat man Kinder ausgesetzt, weil sie nicht gewollt waren. Hat der Vater mitentschieden. War damals so. Jetzt kann man sagen, ja gut, war vor 2000 Jahren, ist ja ewig her. Aber wenn ich mir die Verhältnisse heute anschaue, wo Kinder kriegen, so scheint es zumindest oft, zuallererst mal ein Teil der Lebensplanung der Eltern ist oder sogar der Verwirklichung der Eltern, dann sind wir da vielleicht gar nicht so arg weit weg davon. Vor allem da, wo jemand sagt, oh je, ich kriege ein Kind und es passt so überhaupt nicht in meine Lebensplanung. In Deutschland werden jedes Jahr über 100.000 Kinder abgetrieben. 100.000. Diese Zahl ist keiner Nachrichtensendung mehr eine Meldung wert. Aber man muss sich mal klar machen, was hier passiert. Über 100.000 Mal im Jahr wird aus welchen Gründen auch immer, und da gibt es viele Gründe und es gibt auch gute Gründe, aber aus welchen Gründen auch immer wird 100.000 Mal im Jahr entschieden, dass ein Kind nicht leben soll. Von jemand anderem. Im Grund ist es verboten bei uns in Deutschland. Paragraph 218 sagt, Abtreibung ist verboten. Allerdings bleibt sie straffrei immer dann, wenn durch die Geburt der Mutter irgendeine Art von Schaden zugefügt werden würde. An sich finde ich eine sehr gute Regelung, denn es gibt Fälle, wo man wirklich entscheiden muss, ob die Mutter überlebt oder das Kind überlebt. Und dann ist es wichtig, dass es diese Regelung gibt. Oder es gibt auch Fälle, wo man entscheiden muss, ob ein Zwilling überlebt oder alle dabei sterben bei der Geburt. Und dann ist es eine wichtige Regelung. Aber die große Mehrzahl der 100.000 Abtreibungen bei uns in unserem Land sind eben nicht begründbar mit dem, dass die Gesundheit oder das Leben der Mutter medizinisch gefährdet ist. Meistens läuft es so, es wird ein Beratungsschein ausgestellt, wo darauf vermerkt wird, dass der Mutter eine psychische Belastung droht, wenn sie dieses Kind bekommen wird. Und es reicht. Auch da, wo es wirklich gefährlich wird. Zum Beispiel gibt es Fälle, wo der Mann seine Frau bedroht, wenn sie dieses Kind zur Welt bringt. Auch da ist es sehr wertvoll, diese Regelung, und auch wichtig. Aber selbst da müssen wir uns mal überlegen, was passiert denn da eigentlich? Es passiert ganz einfach das, man stellt schwierige Umstände oder die Drohung von diesem Mann über das entstehende Leben des Kindes. Das ist ganz schön brutal, finde ich. Diese Umstände sollen mitentscheiden oder sogar im Wesentlichen darüber entscheiden, ob das Kind lebt oder eben nicht. Und eben nicht Gott allein. Das ist so brutal, auch für alle, die so gerne Eltern wären. Und die, wenn sie doch mitentscheiden dürften, so gerne mitentscheiden würden, dass ein Kind lebt. Und gerade dabei merken, dass wir es eben nicht mitentscheiden können. Dass es letztlich eben nicht in unserer Hand liegt, Leben zu machen. Das ist für viele harte Realität, dass über Leben zu entscheiden nicht in unserer Hand liegt. Umso härter ist es, wenn man sich dann dagegen entscheidet, wenn man meint, man könnte da mitentscheiden. Ich glaube, man muss in dieser Frage schon vorsichtig sein und ganz sicher nicht generell urteilen. Und jeder Fall, wo eine Abtreibung vorgenommen wird, ist auch schwierig. Aber wir müssen uns doch klar machen, dass da unser Rechtsstaat zumindest erlaubt, dass die vermutete spätere psychische Verfassung der Mutter mitentscheiden darf, darüber, ob das Kind lebt oder nicht. Das ist zumindest mal für den Staat okay. Und es wird oft sogar für wichtiger gehalten, als das Leben, das das Kind hätte erleben dürfen. Deshalb sage ich, vielleicht ein bisschen hart, trotz aller und in allen schwierigen Umständen ist es, wenn man im Kind das Leben so wegreißt, und es kann ja nichts sich nicht wehren, dieses Kind im Bauch der Mutter, dann ist nichts anderes, als dass man Menschen tötet. Menschen, die sich nicht wehren können, und dann versucht man sich manchmal auch noch damit rauszureden, dass das ja noch gar kein wirkliches Leben war. Man mischt sich ein in die Entscheidung über Leben und Tod. So war es auch bei einem Kind. Man kann das nicht so abstrakt verhandeln, finde ich. Deshalb muss man das ein bisschen konkret machen. Und es gibt einen Fall, der ist ein bisschen bekannt geworden. Es war auch bei Tim so. Im Juni 1997 hat man einer schwangeren Frau gesagt, dass ihr Kind mit Down-Syndrom zur Welt kommen wird. Ganz typischer Fall. Und sie hat daraufhin sich viele Gedanken gemacht und hat viele Probleme gehabt und hat sich entschieden. Und ich könnte Ihnen den Fall beschreiben, aber ich will Ihnen lieber diesen Tim mal zeigen. Der ist neulich in der Fernsehsendung gewesen. Ich zeige Ihnen mal eine Minute, wo ein bisschen vorgestellt wird, wer Tim ist und was sein Leben so ausmacht. Eine Minute.
Freude sind für seine Pflegeeltern Bernhard und Simone Guido ein großes Geschenk. Aber eigentlich sollte es Tim gar nicht geben. Im Juli 1997 erfährt Tims leibliche Mutter, dass das Kind in ihrem Bauch am Down-Syndrom leidet. Sie entscheidet sich zu einer Spätabtreibung, so heißt das. Unter bestimmten Bedingungen ist das auch tatsächlich möglich. Die Geburt wird eingeleitet in der Erwartung, dass das Kind dabei stirbt. Doch Tim überlebt diesen Eingriff, wird in ein Tuch gewickelt, zur Seite gelegt und dann wartet man darauf, dass sein Herz aufhört zu schlagen.
Wenn ein Kind lebend geboren wird, das ist gar nicht mal so selten. Also Sie müssen sich einen Abbruch zum Beispiel in der 20. Woche vorstellen. Dann kann das Kind sehr häufig lebend geboren werden und die Nabelschnur pulsiert und das Kind stirbt dann innerhalb von 5 Minuten oder einer Viertelstunde. Das ist durchaus was Normales für uns, wo wir uns daneben stellen und warten, bis das Kind gestorben ist.
Ein Satz, der diesen Konflikt der Ärzte sehr gut beschreibt. Tims Herz schlägt weiter 9 Stunden lang. Erst dann wird er medizinisch versorgt und gerettet. Bei Simone und Bernhard Guido und deren beiden Söhnen Marco und Pablo findet dieser kleine Junge ein Zuhause. Sie nehmen ihn als Pflegekind auf.
Und wir haben uns direkt in ihn verliebt und war ein ganz toller Moment.
Tim verbringt eine glückliche Kindheit und bekommt noch 2 Schwestern. Simone und Bernhard Guido nehmen nämlich noch 2 weitere Mädchen mit Down-Syndrom auf. Am 6. Juli wird Tim 18 Jahre alt. Ein Kind, das es eigentlich nicht geben sollte. So, gleich mal erstmal Sprache.
Also Tim, den es eigentlich nicht geben sollte, er lebt und er ist 18 und ihm geht's gut. Weil die eine Schwester, da gab es einen Schichtwechsel, als der da gelegen ist und da kam eine Hebamme oder eine Krankenschwester und hat gesagt, das Kind kann man nicht so liegen lassen, hat sich entschieden gegen die Regeln, dass man dieses Kind versorgt. Sie hat im Prinzip genau das gemacht, was die Hebammen in unserem Bibeltext auch gemacht haben. Sie hat sich gegen die Regeln gestellt und fürs Leben sich entschieden. Und das macht diese Geschichte so eindrücklich, dass es Menschen gibt, die sagen, doch, der soll leben. Wer hat denn entschieden, dass Tim lebt? Seine Eltern, seine Mutter nicht. Das Gesetz auch nicht. Die Hebamme und die Pflegeeltern, die haben gesagt, doch, er soll leben. Und bei der Familie Guido ist es so, es sind bekennende Christen, die kommen aus Bayersbronn im Schwarzwald und sagen es auch, haben ein Buch geschrieben jetzt zum 18. Geburtstag vom Tim, wo sie sagen, sie haben das deshalb gemacht, weil sie sagen, Gott will dieses Leben. Und sie wollen ihn dabei unterstützen. Sie wollen wie diese Hebammen sein, Schifra und Pua. Wie Hebammen sein, so wie die Hebammen in unserem Predigtext. Es gibt auch heute noch solche Hebammen, die das mutig machen. Ich habe einen Bericht gelesen von 4 Hebammen, die in einer Chemnitzer Klinik gearbeitet haben. Und als dort entschieden worden ist, dass man Abtreibungen auch in ihrem Kreissaal durchführt, haben sie zu 4 alle gesagt, dann kündigen sie. Ganz beeindruckend, dass sie so konsequent sind und sagen, nee, das können sie nicht mit ihrem Glauben vereinbaren. Dann kündigen sie und haben auch einiges auf sich genommen. Es sind mutige Hebammen, im Prinzip wie Schifra und Pua. Wenn wir die Berichte aus unserer Zeit heute hören, dann wird uns ein bisschen klarer, was die Hebammen damals in Ägypten geleistet haben. Im Grunde handelt sie nach dem Grundsatz, Gott soll über das Leben entscheiden und sonst eben keiner. Auch nicht der Pharao, auch nicht die Könige, auch nicht der Zeitgeist und nicht die Verhältnisse und nicht mal die Eltern selbst, die es nicht wollen. Ja, liebe Gemeinde, jetzt können wir mit dem Fazit nach Hause gehen. Wie gut, dass es mutige Hebammen gibt und Menschen, die sich einsetzen für das Leben. Und es wäre schon mal ein gutes Fazit. Oder mit dem, Gott soll es sein, der über das Leben entscheidet. Es wäre mir aber heute noch ein bisschen zu wenig. Sie können auch aus dem Predigtext mitnehmen, Mensch, bin ich froh, dass es mich schon gibt, dass ich geboren bin. Denn hier draußen ist es sicherer, als so manches Kind, das im Leib seiner Mutter hat. Dort kann man es töten, ohne dass man bestraft wird. Hier kann man mir nichts antun. Wäre auch schon so ein Gedanke, den man mitnehmen kann. Ist mir auch noch zu wenig für heute Morgen. Aber es kommt der Pointe von unserem Predigtext schon näher. Und der liegt, finde ich, auf einer tieferen Ebene. Und deshalb soll der heute am Schluss stehen. Die Kinder, die dort geboren werden, von Schifra und Pua und den anderen Hebammen, die sind Kinder Gottes. Die sind Kinder und die kommen auf die Welt, weil Gott es will. Trotz Bedrohung durch den Pharao sind sie von Gott gewollt. Gott hat entschieden, ich will, dass diese Sippe größer wird, dass die Kinder geboren werden und leben. Und so sind auch wir Kinder Gottes. Gott entscheidet für uns, dass wir leben sollen. Und zwar nicht nur die paar Jahre, die wir hier auf der Welt leben, sondern dass wir auf ewig bei ihm leben sollen. Er lässt uns seine Kinder sein. Gott will, dass wir das ewige Leben bekommen, das hat er so entschieden, und dass wir dieses Leben leben dürfen. Das genau ist auch der Grund, warum wir Kinder taufen. Weil Gott für sie das ewige Leben will und weil in der Taufe diese Entscheidung von Gott für das Leben so sichtbar wird und für den Felix auch spürbar geworden ist, dass Gott sich entschieden hat, dass er dem Felix das Leben schenken will. Und zwar hängt da gar keine einzige Bedingung dran. Die Entscheidung steht unabhängig davon, wie der Felix sich später entscheiden wird. Natürlich, es geht schon darum, das anzunehmen, dieses Geschenk, das Gott macht, und in diese Entscheidung mit einzustimmen. Felix kann das annehmen oder nicht. Die Eltern Paten, die möchten das. Deshalb bringen sie den Felix ja zur Taufe und sie begleiten ihn auf dem Weg, dass er das nicht ablehnt. Sie sind quasi als Eltern und Paten so etwas Ähnliches wie Hebammen für den Felix. Sie begleiten ihn auf dem Weg zum Leben. Also geistliche Hebammen, kann man sagen, auf dem Weg zum ewigen Leben. Und wir als Gemeinde sind es übrigens auch. Wir sind auch Hebammen. Wenn wir Jungschaustunden machen, begleiten wir Menschen auf dem Weg zum Leben. Wenn wir in unserem Alltag Menschen begegnen, wenn wir uns von unserem Glauben erzählen, dann sind wir Hebammen Gottes. Wir unterstützen Gott in seiner Entscheidung, dass er Leben für die Menschen will. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen, dass Sie vor allem diese Perspektive aus unserem Predigtext heute Morgen mitnehmen. Wer entscheidet denn darüber, ob jemand ewig leben darf? Wer entscheidet denn, ob der Felix ewiges Leben bekommen soll oder nicht? Die Entscheidung hat Gott gefällt. Es sind nicht die Eltern, die das entscheiden. Es sind auch bei Ihnen nicht die Eltern gewesen. Und wenn Sie selber Eltern sind, dann können Sie sich das wünschen für Ihre Kinder, aber Sie entscheiden es auch nicht für Ihre Kinder. Und nicht mal der Getaufte selber tut es, diese Entscheidung zu treffen. Der Getaufte kann die Entscheidung nur ablehnen. Aber Gott hat es entschieden. Er hat sich für das Leben entschieden und er will, dass wir leben. Das hat er in Jesus Christus deutlich gemacht. Ganz klar deutlich gemacht. Er will das Leben für uns. Und deshalb ist es so wertvoll, dass wir Menschen haben, die uns zu Hebammen werden, die uns begleiten auf dem Weg zum Leben. Menschen, die nach Gottes Willen fragen und die sich durch nichts und niemanden davon abhalten lassen, uns das zu erzählen, uns zu begleiten. Auch nicht durch die Umstände, auch nicht durch den Zeitgeist oder was alles dem noch im Weg steht. Wir brauchen Hebammen, die das Leben suchen, die uns zum Leben begleiten. Und wir sollen selber Hebammen sein. Das ist nämlich unsere Aufgabe als Eltern, als Paten, als Gemeinde, als Freunde, dass wir gute Hebammen sind, die zum Leben helfen, weil Gott es will. Das ist keine einfache Aufgabe. Daran kann man scheitern. Aber man kann als Hebamme Gottes zum ewigen Leben, da kann man Gott unheimlich dienen. Man kann ganz viel Gutes tun den Menschen, weil man hilft, dass Gottes Entscheidung umgesetzt wird, wenn man ein bisschen was dazu beiträgt. Deshalb finde ich es wichtig, dass es Hebammen gibt. Die Hebammen, die bei der Geburt helfen sowieso, die haben auch gerade einen schweren Stand mit den Problemen, die man da mit der Versicherung hat. Es wird vielleicht bald keine freiberuflichen Hebammen mehr geben in unserem Land, sondern nur noch in Kliniken. Aber ich ermutige uns, dass wir trotzdem weiter Hebammen sind. Lasst uns mutige Hebammen sein und uns von nichts, auch nicht von unserer Zeit, auch nicht von unserer begrenzten Kraft, auch nicht von unseren eigenen Verhältnissen, dem in den Weg stellen, dass Gott das ewige Leben für die Menschen um uns gewählt hat. Lasst uns Hebammen sein, weil Gott es will. Amen.